wenn du mir ein Framework zur Verfügung stellst, innerhalb dessen ein bestimmter Ausdruck eine bestimmte Rolle spielt, die sich in seinem Fall auch wissenschaftlich realisieren und umsetzen kann, dann bin ich tolerant. Das ist die Idee dahinter. Dann werde ich nicht herkommen und sagen, Feinstaub, was soll das? Feinstaub gibt's nicht. Wenn du mir sagst, welches Forschungsprogramm du damit verbindest und unter welchen Regeln du mit diesem Term umgehen möchtest, dann akzeptiere ich, dass du in deinem Zusammenhang von etwas sprichst, was Feinstaub ist. Jetzt noch zurück auf die Frage, die Sie gesagt haben. Die ist deswegen von einer Komplikation zweiter Stufe, würde ich sagen, weil die Frage, wie verhält sich das, was ich in diesem Framework jetzt als ein Gegenstand akzeptiere, zu etwas, was in einem anderen Framework als ein Gegenstand akzeptiert wird. Die Frage kann ich sozusagen jetzt erst im Vergleich zwischen zwei Frameworks setzen, nicht? Und das ist natürlich die Frage, auf die das Ding hinausläuft, da haben Sie schon ganz recht. Und meine erste Reaktion mit dem Fettfleck, glaube ich, kann an dieser Stelle helfen, weil man sagen kann, also man, da geht jemand vorbei und das ist ein Museum und da sieht er, dass diese Leinwand, am Boden ist da offensichtlich irgendwas ausgeleert worden, das muss man wegnehmen. Das ist sozusagen das eine Framework und das andere Framework ist das Framework Beuys. Die Frage die Fragen, die uns interessieren in der wirklichen Welt, wo die Sachen aufeinanderstoßen, sind natürlich, wo die Implikationen der einen Framework, des einen Frameworks und die Implikationen des anderen Frameworks aufeinander prallen, für die Putzperson andere Konsequenzen gibt, nämlich das muss da beseitigt werden, als für die Kunstperson. Und an dieser Stelle sind wir jetzt mal noch nicht. Wir sind dann das ergibt sich natürlich, aber im ersten Fall sind wir dabei, mal zu rekonstruieren, wie sich das mit dem Frameworks ausgeht. Und die zweite, also die internal questions sind das ist auf eine ein wenig besser klingende Art und Weise, ist das die Situation, wo man sagt, und wo er sagt, wenn ich mich mit der einen Gruppe getroffen habe, habe ich so geredet, und wenn ich mit der anderen Gruppe getroffen habe, habe ich so geredet. Ich habe mich jeweils auf deren internen Sprachgebrauch eingelassen, und da gibt es bestimmte Regeln, nach denen kann ich operieren. And second, questions concerning the existence or reality of the system of entities as a whole called external questions. Internal questions and possible answers to them are formulated with the help of the new forms of expressions. Also Feinstaub an der Stelle darf man verwenden, nicht? Wenn du mal akzeptiert hast, dass es ein Framework gibt, in dem man jetzt erstens mal Feinstaub anspricht, dann ist es keine böse Zirkularität oder sowas, sondern Feinstaub ist geradezu definiert durch das, was du mit diesem Term darin machen kannst. The answer may be found either by purely logical methods or by empirical methods, depending upon whether the framework is logical or a factual one. An external question is of a problematic character, which is in need of close examination. An der Stelle hat er also die Sache aufgesplittet und sagt, und das ist natürlich jetzt der Punkt mit der external questions, der ist ein Reflexionsstandpunkt, der Standpunkt, wo man aus dem Vollzug der Sprache mit Hilfe dieses Dings herausgeht und sich fragt, welche Wirklichkeitshaltigkeit hat dieser Begriff, abgesehen von diesem Sprachzusammenhang. Gehen wir das mal ein bisschen hier durch des Weiteren. Let us consider the simplest kind of entities dealt with in the everyday language, the spatial temporally ordered system of observable things and events. Once we have accepted a thing language with its framework for things, we can raise and answer internal questions. Is there a white piece of paper on my desk? Did King Arthur actually live? Are unicorns and centaurs really or merely imaginary? Das heißt, die Dingsprache, die dadurch charakterisiert ist in seinem Zusammenhang, so wie ich es vorher beschrieben habe, dass man das berühren kann, dass man sich darüber sozusagen unterstessen kann und solche Dinge, hat bestimmte Regeln, die ich angeben kann. Und wenn jetzt jemand sagt, ich bin einem Einhorn begegnet, dann gibt es nach den Regeln der Dingsprache Verfahren, darauf hinzuweisen, dass nach diesen Regeln Einhörner keine Dinge sind. Die kommen in den Märchenbüchern vor, in den Sagenbüchern vor. Das ist ein anderer Framework, aber in der Welt kommen sie nicht vor. Man sieht das schön, wenn man Angstträume hat. Nicht? Wenn Kinder Angstträume haben oder sowas und man ihnen beginnt zu erklären, dass das, was da in dem Buch drinnen gestehen ist, also in dem Film, was sie gesehen haben, nicht bei der Tür hereinkommen wird, vor allem nicht während der Nacht. Das ist der Versuch, diese beiden Frameworks ein wenig auseinander zu sortieren und nach dem Toleranz-Gesichtspunkt ist es eben so, dass es durchaus möglich ist, Einhörner als Dinge zu bezeichnen, solange man dazu sagt, in welchem Zusammenhang, die funktionieren sollen als Dinge. Das sind Fabelwesen, sagt man. Das sind Dinge in einer Fabel, die haben zum Beispiel so sonderbare Eigenschaften, wie sie können abgebildet werden, aber sie können nicht bei der Tür hereinkommen. Sie können nicht auf der Straße gesehen werden, aber man kann sie abbilden. So eine interessante Eigenschaft haben Einhörner.
Eine Frage. Heißt das dann aber dann eigentlich im Grunde genommen, dass also man sich nur innerhalb des eigenen Frameworks eigentlich wirklich unterhalten kann? Weil wenn jetzt ein Außenstehender kommt, der von diesen ganzen Internal Rules und Internal Framework Language ja überhaupt keine Ahnung hat, wie sollen sie sich dann treffen? Also ich meine, wenn der in dieser Sprache sozusagen nicht reden kann, weil die ja innerhalb nur so reden, weil sie gemeinsam beschlossen haben, dass das diese gemeinsamen Bedingungen sind, dann hat ja ein Außenstehender, der jetzt da dazukommt, der kennt ja diese ganzen Regeln nicht und die ganzen Begriffe nicht und kann eigentlich auch in dieser Sprache dann nicht reden. Also in welchen kommunizieren die dann?
Sie haben das zentrale Problem jetzt ganz locker formuliert, dass, um das es eigentlich in weiterer Folge jetzt die längste Zeit gehen wird. Und das ist genau das Problem, wenn das so schön gut funktioniert in dem jeweiligen Zusammenhang, wie stehen wir dann jemandem gegenüber, der da von außen kommt? Wie ist das Verhältnis zwischen dem, wo wir uns verständigen können mit einer Gruppe von Leuten und irgendjemandem, der da daherkommt? Genau diese externe Geschichte. Ich sag's. Wie? Das sind die fremden Gründe, natürlich. Das sind die fremden. Ich sag's, das ist genau wirklich das Zentrale. Weil das sozusagen so zentral ist, will ich's doch, also im Hinblick auf das, was ich noch sagen möchte, markieren. Eine ganz faszinierende Grundeinsicht in dieser Entwicklung der analytischen Philosophie von Wittgenstein, Quine und Davidson ist, dass man, wenn man über das Verstehen, wenn man sozusagen über irgendein Verstehen redet, man nicht an der Klippe vorbeikommt, dass man zwar einerseits voraussetzen muss, so einen internen Rahmen, zweitens aber diesen internen Rahmen immer auf irgendeine Art und Weise konfrontieren muss mit etwas, was da draußen ist, mit etwas, was nicht reinpasst, mit etwas, was an Schwierigkeiten macht, was fremde Gründe sind, so wie Sie es richtig sagen. Und die entscheidende, also an dieser Stelle der entscheidende Punkt ist, dass man sieht, diese Verkantung, die Verkantung von ich, also ich habe es, wenn Sie es weitersehen, ich sage jetzt gleich mal den Terminus, den ich dann verwendet habe in den Zusammenhängen mit Quine. Das ist eine Verschränkung, sage ich, von Regression und Transgression. Die Regression besteht darin, dass man sagt, ich weiß doch, wie es geht, ich habe doch eine Kompetenz, ich verstehe mich doch. Das, wenn man sozusagen nur so regressiv ist, dann kommt man nirgendwo hin, dann redet man immer nur mit dem, was man schon weiß. Man ist aber in Fragen des Lebens, und das ist die zweite Sache, immer konfrontiert mit jemandem, den man nicht versteht. Also das ist nicht, hin und wieder findet man lauter Leute, die einen verstehen, aber das sind wirklich Sondergeschichten. Es ist in die Problemstellung von vornherein mit zu berücksichtigen, dass das gehört da hinein, in der Problemstellung steckt von vornherein, dass ich mit diesen regressiven Momenten, ich weiß eh, wie es geht und so weiter, immer nur ein Teil von dem bin. Ich bin zweitens immer jemand, der konfrontiert ist mit etwas, was sie nicht versteht. Und dieses Nichtverstehen ist eine Transgression gegen die Regression. An der Stelle bricht das interne Framework auf und ich muss mich fragen, was tue ich jetzt? Und diese Aussage vom Carnap is of a problematic character which is in need of close examination, dient an der Stelle sehr schön als Einleitung in die Problemstellung. Ich habe noch nicht gesagt, wie man damit weitergeht. Man muss das tatsächlich genauer anschauen und darin liegt die weitere Entwicklung zum Teil.
Im Prinzip hast du sowieso das gesagt, was ich jetzt also vorher sagen wollte. Nein, eben diese Problemstellung hat sich dann Quine angenommen und in weiter Folge ein bisschen radikalisiert dann auch Rorty, ja. Bei dem es dann einfach nicht mehr so gut funktioniert.
Richtig.
Wir reden jetzt hier die ganze Zeit von einem Problem, was sich daraus ergibt. Ich sehe in dem Problem aber auch eine ganz große Chance, weil dadurch, dass ich mit etwas konfrontiert werde, was vielleicht über meinen eigenen Horizont herausgeht, kann ich ja auch meinen Horizont erweitern und mich dadurch vielleicht auch viel intensiver mit dem, was ich selbst schon weiß oder mit dieser Degression auseinandersetzen.
Ich stimme Ihnen völlig zu. Diese Doppelstrategie, diese Doppelform von ich bin in meinen Vertrautheiten verankert und gestört, das ist der Punkt, den ich sagen wollte, nicht? Und es ist, wenn ich an der Stelle auch noch wieder eine weitere Perspektive, die dann beim Davidson ganz deutlich sein wird, sage, es gibt immer wieder die Versuchung zu sagen, separieren wir doch das Verankertsein und das Gestörtsein. Lassen wir mal das Gestörtsein draußen. Gestört sein werden wir früh genug. Schauen wir doch einmal, wo wir verankert sind. Und auf der Basis dessen, worin wir verankert sind, können wir gewisse Sicherheit gewinnen in diesem internen, und dann, wenn wir diese Sicherheit gewonnen haben, dann schauen wir uns mal ein bisschen die Störungen an. Ja? Das ist ein klassisches, stufenweises, philosophisches Aufbaumodell, psychologisch ausgesprochen attraktiv, wenn Leute immer nur gestört werden und niemals auf verankert sind, dann sind sie in der Regel einigermaßen unglückliche Existenzen. Aus der Sicht, die ich Ihnen jetzt hier aber nahelegen möchte, ist das die falsche Strategie. Und also sowohl Quine als auch Davidson sind Verfechter einer anderen Sichtweise, und diese Sichtweise ist, wenn man die Frage nach Sicherheit, nach Wahrheit, nach Verbindlichkeit stellt, dann kann man die Sache nicht so formulieren, dass man sagt, da gibt es mal die wahren Bestandteile und dann gibt es am Rand die Unbestimmtheit, sondern es ist, die Verankerung ist nur möglich, wenn man gleichzeitig die Störung mit akzeptiert. Also Wahrheit ist nicht die, diese Form von sauberem Resultat, das dann erweitert wird, sondern Wahrheit, so der ganze Rahmen, in dem man die traditionelle Wahrheit diskutieren kann, ist der Rahmen von intern und extern. Und ich werde jetzt sozusagen gleich rüberspringen auf den Quine, weil sich das jetzt in der Diskussion so ergeben hat, auf diese Seite Quines ontologische Relativität, und Ihnen da jetzt aber noch vorher einen Beitrag zu der Verschränkung Carnap-Wittgenstein sagen, die, der Christ, die du angesprochen hast gerade. Der Wittgenstein des Traktates hat sich bereits 15 Jahre später, dann zu Beginn der 30er Jahre, sehr anders philosophisch orientiert, wie Sie wissen, und hat in seinen Zetteln und Bemerkungen eine ansatzweise vollständig neue Sichtweise auf diese Probleme gefunden. Und ich habe Ihnen hier aus den 30er, also am Anfang der 30er Jahre, zwei Bemerkungen aus dem Wittgensteinschen Big TypeScript hingeschrieben, weil die jetzt dazu dienen, einerseits zu sagen, also zu sagen jetzt, wo der Wittgenstein nachzieht und wo er weiterzieht, weil an dieser Stelle, werden wir gleich sehen, springt der Wittgenstein noch zu einem, schon zu einem Zeitpunkt, wo der Carnap das noch gar nicht geschrieben hat, möglicherweise, wo der Carnap die Attacke auf den, oder die Kritik an den Traktat noch gar nicht geschrieben hat, also bevor her wendet sich der Wittgenstein schon einer anderen Betrachtungsweise zu. Das geht nicht auf Lasten von Carnap, weil der Wittgenstein hat alles das nicht mehr veröffentlicht. Aber was hier drinnen steht, ist nun der Punkt, wo der Wittgenstein eine Position vertritt, die dann von Quine als erstes weitergeführt worden ist und von Davidson weitergeführt worden ist, die etwas mit dem zu tun hat, was ich Ihnen gerade gesagt habe, und die als eine solche Position nun einen Toleranz Spielraum enthält, der jetzt wieder um vieles weiter gesteckt ist als das, was der Carnap bereit ist zu akzeptieren. Denn um Ihnen das zumindest noch, ich bin jetzt drüber gesprungen, ich sage es Ihnen rein terminologisch, wohin beim Carnap das mit den internen und externen Frameworks hinausläuft, ist, dass er sagt, durchaus in einem wissenschaftlichen Rahmen, wir können Forschungsprogramme systematisch wissenschaftliche Sichten der Welt unterscheiden, und diese können, dürfen wir unterscheiden, je nachdem, was das Project Proposal ist. Also die Leute können meinetwegen Molekularbiologie machen und Pflanzenphysiologie, die gehen mit demselben Stuff um, auf sehr unterschiedliche Art und Weise, solange sie sagen, was sie vorhaben und in der Lage sind, dafür Geld zu kriegen und das Ganze überprüfbar ist, sind es zwei wissenschaftlich legitime Betrachtungsweisen. Wenn die allerdings beginnen, wie wild und ohne Angabe von Regeln ihres Frameworks herumzuarbeiten, dann ist das dann Ganze nicht eine Sache der Wissenschaft, dann ist es nicht vernünftig, dann fällt es tatsächlich in die Metaphysik zurück. Carnap sagt aber, solange sie sich nach den internen Regeln korrekt richten, ist es im Rahmen der Vernunft, und in diesem Rahmen der Vernunft ist die Philosophie damit beschäftigt, die Logik vernünftiger Forschungsprogramme, die im Einzelnen komplett unterschiedlich sein können, zu untersuchen. Also der Carnap, das sage ich jetzt sehr kurz, aber methodisch ist es sehr wichtig, das in die Augen zu, sozusagen zu Augen zu, vor Augen zu haben, Der Carnap ist der Auffassung, dass es Regeln für die Syntax wissenschaftlicher Äußerungen gibt, die für alle Wissenschaften gelten, ohne dass sie etwas für die einzelnen Gegenstandsgebiete der Wissenschaft implizieren. Und diese allgemeinen Regeln, wie man sich wissenschaftlich verhalten soll, er sagt nicht, das sind die Zitatsregeln, aber ich sage es mal nur, ist ein bisschen ein spaßhaftes Beispiel. In der Wissenschaft muss man zitieren. Das gehört zur Vernunft des wissenschaftlichen Handelns, abgesehen davon, worüber die Rede ist beim Zitieren. Also in die Logik der Wissenschaft gehört das Zitieren zum Beispiel. Philosophie ist eine Beschäftigung, die sich mit dieser Art von logischen Voraussetzungen beschäftigt. Die Wissenschaftslogik. Philosophie ist Wissenschaftslogik an der Stelle. Das ist der Punkt mit der Exaktheit, der vorher angesprochen worden ist. Carnap ist der Auffassung, dass wir einen Standard haben, den wir auch allen massiv unterschiedlichen Betrachtungsweisen angedeihen lassen können. Und jetzt komme ich zu der Betrachtungsweise von Wittgenstein, von der ich Ihnen angekündigt habe, dass sie da schon in eine ganz andere Richtung geht. Das ist ein bisschen ein typisch Wittgensteinscher Kryptizismus in einer gewissen Weise. Verstehen, damit meine ich ein Korrelat der Erklärung, nicht einer etwa medizinischen Beeinflussung. Mit dem Wort Missverständnis meine ich also wesentlich etwas, was sich durch Erklärung beseitigen lässt. Eine andere Nichtübereinstimmung nenne ich nicht Missverständnis. Was steckt da dahinter? Das muss man richtig herausbasteln, das muss man sorgfältig herausholen. An der Stelle, wie beim Wittgenstein oft, das sind alles ganz kurze, einfache Sätze, die es aber wirklich in sich haben. Was ist die Gegenposition? Die Gegenposition ist, ich habe das in der Wittgenstein-Vorlesung Länge mal Breite beschrieben, du schaust jemanden anderen tief ins Auge und sagst, ich verstehe dich doch. Ja? So in der Art und Weise. Verstehen als eine Übertragung von Emotionspotenzial zwischen Personen. Das sagt er hier nicht. Er sagt hier medizinische Beeinflussung. Wie man das Ding aber sozusagen illustrieren kann, ist eine körperlich emphatische, sei es durch Pillen oder sonst was, vermittelte Einflussnahme auf psychische Kapazitäten von Personen. Verstehen als etwas, was in der jeweiligen Person beheimatet ist und was von Personen zu Personen überspringen kann, wie der Grippevirus oder sowas ähnliches. Und das ist das, wogegen es geht. Das ist übrigens dieses Grippevirus, ist sozusagen courtesy Wittgenstein selbst. Der sagt, das gibt ein sehr schönes Zitat, das kommt in den philosophischen Untersuchungen vor. Über das Telefon lässt sich die Stimme übertragen, aber nicht der Bacillus. Das ist etwas, was bei mir im Hintergrund gewesen ist jetzt an der Stelle. Gut, und was heißt das? Also das ist die Gegenposition. Was ist die positive Position? Die positive Position, warum ich es Ihnen hier hingeschrieben habe, ist, dass jetzt an der Stelle diese fremden Gründe, die Sie angesprochen haben, genau als das systematische Punkt des philosophischen Analysierens von Verstehen genannt werden. Verstehen ist nichts, was in meinem Geist, in meinem Magen, in meinem Kopf irgendwie vorgeht, sondern Verstehen ist das Korrelat einer Erklärung. Und das heißt, ganz harmlos, sozusagen scheinbar harmlos, unscheinbar, ist hier als die Grundbedingung von Verstehen genannt, dass es zwei Leute gibt, der eine versteht nichts und der andere erklärt. Und das ist, darum habe ich so direkt reagiert auf das, was Sie sagen, was Sie vorher gesagt haben, das ist nun genau die Situation, in der ein internes Framework auf ein externes Framework trifft. Nicht? In der man konfrontiert ist, damit jemand hat die Kapazität zu erklären, was immer erklären ist, und nur auf der Basis dieser Kapazität des Erklärens kann er hervorrufen Verstehenseffekte. Und diese und die Kapazität des Erklärens ist eben eine andere als die des tief in die Augen Schauens. Tief in die Augen schauen ist an der Stelle keine Erklärung, sondern das Erklären ist die Tätigkeit, zu der man befähigt ist, wenn man ein internes Framework beherrscht. Was ist Erklären anderes als, man kann sich ja wirklich leicht in beliebigen Situationen vorstellen. Ja?
Das impliziert auch dann, was Sie vorher gesagt haben, dass das interne Framework nur dann gesichert ist, wenn ich also das externe mit einbeziehe. Also wenn ich mich darauf einstelle mit Argumenten und Erklärungen auf das Externe von vornherein. Nicht zuerst das Sichere, sondern von vornherein auf diese Erklärungen, ja, auf dieses Korrelat der Erklärungen eingehen.
Würde ich genauso sagen, mit der einen kleinen Ergänzung, dass irgendjemand jetzt gleich sagen wird, aber ich muss doch in der Lage sein, ohne zu erklären, was ich tue, etwas zu tun. Das stimmt natürlich. Ich muss nicht alles erklären können, was ich tue. Ich tue vieles, ohne es erklären zu können. Das ist tatsächlich die Voraussetzung. Ab einem gewissen, sozusagen, ich kann jemanden, der nicht erklären kann, was er tut, an vielen Stellen nicht absprechen, dass er sich einem internen Framework entsprechend verhält. Also es kann sein, dass ich, wenn ich irgendwo mitspiele, ein Spiel mitspiele, nur dadurch, dass ich es irgendwie sozusagen antrainiert habe, aber nicht weiß, was in Wirklichkeit, und noch nicht einmal weiß, dass ich ein Spiel spiele, obwohl ich in dem Spiel mitspiele. Das kann sein. Der Punkt, an dem wir jetzt sind, ist aber, das ist ein vergleichsweise stummer Zugang zu der Welt. Ab dem Zeitpunkt, ab dem ich beginne zu erklären, bin ich in dieser Geschichte drinnen.
Aber dieser stumme Zugang zur Welt ist halt ein unsicherer. Also wenn ich muss nicht alles erklären, was ich tue. Das stimmt schon, aber dann bin ich in Gefahr mit meiner Position. Also dort, wo ich es erklären kann, bin ich gesichert gegenüber der Außenwelt.
Ich finde das.
Spieler, ja. Der spielt, ist es sich sicher in einer gesicherten Position und weiß, warum.
Ja, ich sehe, das finde ich ganz zentral und das ist ja auch spaßig, weil darum, das ist eigentlich genau der Grund, warum ich auch von Regression geredet habe, weil in einer gewissen Weise glaubt man, wenn man regressiv ist, sicherer zu sein. Lass mich in Ruhe, ich regrediere auf das, was schon immer da gewesen ist. Und zwar, warum regrediere ich? Weil mir die Sache zu heiß ist. Und ich glaube damit, sicherer zu sein, bin aber nach den anderen Kriterien, die Sie sagen, damit genau nicht sicherer.
Naja, ich habe schon wieder mal zwei Einwände oder zwei andere Fragen. Es tut mir leid, dass ich mir dazwischen motze. Aber die eine Frage, Sie haben gesagt, also derjenige, der es erklären kann, he must be the competent one oder muss eine Kapazität sein. Da frage ich mich jetzt wieder mal, wie kommt er zu der, oder ist das eine richtige Kapazität oder eine eingebildete? Also das kann man ja auch nicht so unbedingt, ich meine, who is competent for what and for what reasons? Und das andere ist, wenn er es jetzt aber erklärt und der andere versteht aber trotzdem die Erklärung nicht, weil er noch immer nicht die Sprache nicht versteht, in der er es erklärt, und er kennt aber keinen anderen Zugang, um es ihm in seiner Sprache zu erklären, weil er dessen Framework nicht kennt, dann können sie sich ja noch immer nicht unterhalten.
Natürlich, das ist ganz richtig. Also auf die erste Frage kann man nur schlicht ergreifend sagen, erklären. Erklären kann man nur, was man erklären kann. Die Kompetenz ist nichts anderes, als in der Lage zu sein, Praktiken und Verhaltensweisen, die man selber hat, logisch nachvollziehbar mit Worten zu illustrieren, zu begleiten oder sonst was. Was ist Erklären anderes? Erklären ist, dass der andere, ich kann nichts anderes tun in dieser Konstruktion, kann ich nichts anderes tun, als weiterreden und weiterreden und weiterreden, nach Regeln, die mir vernünftig erscheinen. Also gesetzt den Fall, es kommt jetzt hier eine Person rein und diese Person weiß nicht, was eine Hochschule ist, kommt sozusagen aus von anderen Stern oder sonst was und fragt, was machst denn du? Du stehst da vorne und redest da und warum reden nicht alle gleichzeitig? Und so, erklär mir bitte, was du tust. Ja? Was soll ich tun? Ich muss mal versuchen zu sagen, ich werde zum Beispiel versuchen zu sagen, hier gibt es Leute, die kommen hierher, weil sie etwas von mir hören wollen und ich rede, weil ich glaube, dass die Leute etwas von mir hören wollen. Das ist eine Erklärung. Das ist eine Erklärung. Was mache ich in dieser Erklärung? Ich tue eigentlich nichts anderes als mein internes Framework ausschmücken. Und wenn der darauf sagt, oder dieses Wesen darauf sagt, warum kommen die Leute daher, dann kann ich auch nur das Weitere machen. Und es ist, das ist ja die Schönheit dieser Konstruktion. Sie fragen jetzt, aber wenn das nicht gelingt, was passiert dann? Dann haben wir uns noch immer nicht verstanden, nicht? Haben Sie gesagt. Dann hat es mit der Erklärung noch immer nicht geklappt. Na, selbstverständlich, es hat noch immer nicht geklappt. Es gibt keine Garantie, dass es klappt. Es gibt überhaupt keine Garantie, dass es klappt. Es gibt Erklärungen, die auf Fragen antworten. Die Fragen sind, es gibt auch Personen, die sind völlig pestig und die wollen eigentlich überhaupt nichts verstehen. Ja? Die wollen nur Fragen. Die wollen nur Fragen und die führen zum Beispiel einen solchen Erklärungsreflex, tippen die dann an. Ja? Das heißt, es gibt dann Leute, die beginnen zu erklären und zu erklären, das interessiert die andere Person nicht. Das ist nicht die Sache, von der Wittgenstein spricht. Der Wittgenstein redet davon, dass das Verstehen eines Sprachausdruckes, und da sehen Sie jetzt dann auch wieder dahinter, nicht? Das ist eben das Verstehen, zum Beispiel das Verstehen von dem, was dieser Bronzebrocken bedeutet. Es geht nicht nur um den Sprachausdruck, sondern Sie gehen auf diesen Platz und Sie purzeln über was da am Boden herumliegt und Sie fragen, warum liegt es da am Boden herum? Und die Antwort nach dieser Konstruktion ist, Sie werden das nur verstehen, warum dieser Bronzebrocken am Boden liegt, wenn es jemanden gibt, der in einem internen Framework sozusagen beginnt, Ihnen die Geschichte, seine Geschichte, seiner Kompetenz inklusive dieser gefragten Einstiegsstelle zu erläutern. Und ob das dann dazu, ja, wozu führt das dann? Es führt, würde der Wittgenstein sagen, vielleicht zurückfragen. Es führt dazu, dass die andere Person sagt, ach, ich hab eigentlich geglaubt, das ist da nur liegen geblieben. Und jetzt sehe ich, es ist nicht einfach nur liegen geblieben, sondern es ist mit Absicht dorthin gesetzt. Und dann, nach dieser Konstruktion, ist das Ziel erreicht. Und das Ziel ist nicht, dass der eine tiefe Einsicht gehabt hat, sondern das Ziel ist, dass die andere Person durch die Erklärungen einbezogen worden ist in das interne Framework, das ich dieser Person angeboten habe zur Orientierung und dass sie sozusagen ihr Unverständnis, die Fremdheit ihrer Sache an dieser Stelle beigelegt hat.
Das eine, was man ganz sicher sagen kann, was man mitgenommen hat für sich selber, ist, der Moment, wo ich es jemandem erklären muss, muss ich mir es selber auch erklären und ich habe dann einfach nur ein tieferes Verständnis von meiner eigenen Geschichte sozusagen oder meiner eigenen Sache, wenn ich es jemandem anderen erklären muss. Das ist genauso wie bei einer Fremdsprache. Wenn ich eine Fremdsprache lerne, dann muss ich, also meine Muttersprache, da kann ich die Regeln eigentlich nicht. Ich weiß nur, dass sie richtig oder falsch klingt, aber ich kann es niemandem sagen. Aber wenn ich eine Fremdsprache lerne, kann ich meine eigene Sprache dann wieder auch deswegen besser verstehen, weil ich dort eben Grammatik lernen muss.
Jein. Also das ist ein ähnliches Thema wie das Thema mit der Sicherheit, die größer ist, wenn ich kognitiv darüber auch Bescheid weiß. Es gibt auch das Phänomen, dass man plötzlich unsicherer mit seiner eigenen Sprache wird, wenn man darüber nachdenkt, ne? Dass man in dem Moment, in dem ich mir bewusst bin dessen, dass ich Wiener Dialekt spreche, spreche ich ihn nicht mehr richtig. Ne? Das gibt's auch. Aber das ist nicht wirklich, das ist, glaube ich, nicht so wichtig jetzt.
Ich glaube, dass noch etwas wichtig ist, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig artikulieren kann, und zwar doch einen Willen dazu, dass mich der andere versteht beim Aufklären des Missverständnisses. Dass da ein Spielraum bleibt, wo ja. ich dem anderen die Chance gebe, mich auch zu verstehen.
Ja, das ist die zweite Seite davon, dass ich habe sozusagen die erste Seite genannt. Die erste Seite ist die, verstehen zu wollen und verstanden werden zu wollen, ist die zweite Sache. Sie sagen jetzt, das verstanden werden zu wollen. Ich habe vorher gesagt, das mit dem Verstehen zu wollen. Nicht? Der fragt, muss die Bereitschaft haben, sich was erklären zu lassen. Und ich muss die Bereitschaft haben, nicht nur irgendwas runterzubeten, sondern auch verstanden zu werden. Das glaube ich auch. Ich will aber heute noch das eine hier anschließen, damit wir das zumindest mal kurz angesprochen haben. Und das läuft unter diesem Stichwort Gavagai. Das hat in der analytischen Philosophie der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat das einen absolut entscheidenden Stellenwert gehabt. Das war vermutlich das meistbenutzte Wort in den USA im philosophischen Kontext. Also das hat ungefähr denselben Stellenwert wie das Sein von Heidegger gehabt in den 50er, 60er Jahren in den USA. Und damit hat es kurz folgende Bewandtnis. Das kann ich hier jetzt sozusagen ganz locker reinführen. Der Quine hat in Word and Objects, einem 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre erschienenen Buch, eine Konstruktion gewählt zur Diskussion dieser erkenntnistheoretischen Thematik der Sinneseindrücke, die sich prinzipiell von der Struktur her genau an dem orientiert, was der Wittgenstein da sagt. Er hat den Wittgenstein nicht gekannt, konnte ihn nicht kennen. Das hat er selber erfasst und erfahren. Und das ist von großer Wirksamkeit gewesen. Und diese Konstruktion ist die des sogenannten Jungle Language, des Linguisten im Dschungel. Und der Linguist, die Linguistin im Dschungel, die sind nun in genau demselben Status wie den wir hier gesprochen haben, nur ist das zugespitzt, um eine Intuition genauer zu formulieren, die dahinter steht. Der Vorschlag von Quine ist der folgende, dass er sagt, stellen wir uns doch vor, im Dschungel gibt es einen Stamm, der hat eine Sprache, die ist vollständig unbekannt für den Rest der Welt, aber die Sprache funktioniert in diesem Stamm. Das ist das interne Framework, von dem wir hier reden. Und wir sind die Externen. Wir sind die, die verstehen null, überhaupt nichts, gar nichts. Wir sind die anderen. Und irgendwo muss jetzt was passieren. Und wie schaut das aus, was da passiert, wenn wir mit Verstehensbedarf auf diese Leute zukommen. Wir wollen das erforschen, wir wollen wissen, wovon die reden, und wir wissen aber auch gar nichts. Das ist die sogenannte Radical Translation, also Übersetzung von Null auf. Das ist ein Gedankenexperiment, aber natürlich nicht nur ein Gedankenexperiment. Man kann sich leicht vorstellen, dass es immer wieder stattgefunden hat. Und das ist deswegen jetzt hier wichtig, weil in diesem Gedankenexperiment wirklich ausbuchstabiert werden kann, diese Situation des Aufeinandertreffens von Erklären und Verstehen. Und wie schaut dieses Erklären eines Zusammenhangs nun de facto aus, oder wie rekonstruiert man das? Die Art und Weise, wie er das vorgeschlagen hat, ist eben berühmt geworden und dreht sich um dieses Beispiel Gavagai. Er sagt, stellen wir uns doch vor, wir sind im Dschungel zusammen mit unserem Notizblock und zwei, drei einheimischen Informanten, und es hoppelt ein Hase von rechts nach links auf der Wiese vorbei, und die Einheimische sagt Gavagai. Und wir transkribieren das irgendwie, ja? Wir schreiben da Gavagai. Das ist der Schnittpunkt, das ist der Punkt, wo wir es das erste Mal systematisch fixieren können, zu sagen, also diese Person hat jetzt offensichtlich, das passt jetzt genau zu dem, was ich gesagt habe, die wollte uns was sagen, und wir würden es gerne verstehen. Ja? Das ist genau der Unterschied dazwischen, dass diese Person hustet. Das kann ja auch passieren. Und das ist ja ganz wichtig. Insofern ist Ihr Punkt an der Stelle entscheidend. Es kann ja sein, dass in dieser Hasenhoppel-Situation plötzlich jemand einen Hustenanfall hat oder rülpst, was immer. Der Punkt ist deswegen wichtig. Ja, der Punkt ist von entscheidend, ich meine, das ist lächerlich, aber es ist ganz wichtig, es ist entscheidend wichtig, genau aus dem Grund, weil wir, um in eine solche Situation einsteigen zu können, voraussetzen müssen, dass der uns was sagen will und dass er merkt, dass wir was hören wollen. Und das ist die Kennzeichnung von Sünden. Also ich hatte das früher schon mal im Zusammenhang mit den Wasserflecken, habe ich es gesagt. Ne? Wenn jetzt hier ein Fleck auf der Wand auftritt und größer wird, dann könnte ich sagen, okay, das ist vielleicht das Menetekel. Wie ist die Ballade? Gibt's, ne? Belsazar, das Menetekel an der Wand. Zeichen an der Wand, die Belsazar wurde in derselben Nacht von seinen Knechten umgebracht. Also es kann sozusagen etwas bedeuten, aber in der Regel werden wir sagen, es bedeutet nichts. Und das dient jetzt nur zum Beispiel davon, dass die Kennzeichnung einer Zeichengestalt als einer Mitteilung, als eine Rolle, eine mögliche Rolle spielend in der Mitteilung, der erste Schritt mal ist, auf den man sich einlassen muss, sonst funktioniert dieses Verstehen und Erklären Modell nicht. Und das ergibt es dann die Frage im Zusammenhang mit Qualen, ja, was hat uns denn jetzt eigentlich sagen wollen? Ja? Das könnte heißen, hüte dich, ja? Oder es könnte sagen, na, ist das nicht ein schöner Hase, ja? Oder es könnte sein, dich habe ich heute Abend im Kochtopf. Etwas von dieser Art und Weise. Und der nächste Punkt, der jetzt zu beantworten ist für den Quine, einerseits, mit welchen Strategien rekonstruiere ich das, was passiert, damit ich da auf einen Boden komme? Also welche Bedingungen von Erklären und Verstehen muss ich in einer solchen Situation eigentlich voraussetzen? Und, das sage ich jetzt als Letztes, damit Sie sehen, wohin es geht, es wird deutlicher werden in der nächsten Stunde, es ergibt sich, dass diese spezielle Situation, dass man nämlich Sinneseindrücke hat, die wir teilen mit anderen Leuten, die auch Sinneseindrücke haben, und die dorthin führen sollen, dass wir verstehen, wovon die reden, das ist ja der große Bogen. Wir sehen gemeinsam was und jetzt sollen wir verstehen, was die meinen, wenn sie Gavagai sagen, dass dieser Bogen so groß ist, dass man ihn schlicht und einfach nicht eindeutig abschließen kann. Also kurz gesagt, wir können keine Garantie haben. Das geht jetzt auch nochmal auf die Frage, die Sie vorher angesprochen haben. Die Quine'sche Antwort auf dieses Szenario ist, wir können keine Garantie haben, dass wir vom selben reden. Auf der Basis dieser Inputs können wir uns zwar schrittweise annähern bestimmten Regeln, aber dass wir vom selben reden, darüber können wir keine Garantie haben. Das führt beim Quine dazu, was da an der Seite oben drauf steht, ontologische Relativität. Wir haben also an der Stelle ein ständiges, im Prinzip ein ständiges mögliches Aneinander vorbeireden in dieser Erklärungssituation. Also wir haben jetzt hier die Erklärungssituation skizziert, wie es beim Quine weitergehen wird, kommt das nächste Mal. Diese Erklärungssituation ist niemals gefeit davor, dass man aneinander vorbeiredet. Und der nächste, und das ist Relativismus und in einem gewissen Sinn damit natürlich verbunden Toleranz, weil wenn ich es niemals wissen kann, muss ich immer mit einem einbeziehen, dass die andere Person an der anderen Stelle das anders sieht und ich es nicht verstehe und damit muss operiert werden. Ich kann das nicht überwinden. Und darauf wiederum, auf diese Konstruktion, antwortet Davidson mit einer Kritik an bestimmten Features von dieser Quine-Konstruktion, die die Toleranz, die sozusagen diese offene und unbeschränkte Toleranz, die sich im ontologischen Relativismus zeigt, wiederum zurücknimmt, partiell zurücknimmt, in die Richtung, die ich jetzt auch schon angedeutet habe, mit dem Verankertsein mit dieser Mischung von Verankertsein und Entwurzeltsein. Und auf das komme ich dann nachher zu sprechen als die richtige Rahmenbedingung für Toleranz. Danke.